An diesem Sonntag, dem dritten Advent, es ist schön, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, dass wir in Ruhe und Frieden hier zusammen sein können und auch uns darauf konzentrieren können, was vielleicht gerade in unserem Leben wichtig ist und was heute Gott zu uns sagen möchte, wenn wir an diesem Adventssonntag zusammen sind und ihr vielleicht in letzter Zeit auch schon einige Lieder gehört habt oder gesungen habt, die ihr sonst das Jahr über vielleicht nicht singt. Da gehört ein Lied dazu, das spricht von im Wesentlichen von drei Dingen. Von einem König, von einem Reich und von Frieden. Und das ist eigentlich das, worauf wir, wenn wir an Advent denken, an Ankunft denken, auch warten, was aber schon geschehen ist, aber was noch einmal kommt, was noch einmal wiederkommt. Dass dieser König noch einmal wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das Lied ist die 437 und ich lade euch ein, dass wir das jetzt zusammen singen. 437, Tochter Zion, freue dich und auch wir dürfen uns freuen darüber.
Lieber Herr Jesus, so sind wir beim Singen mit unseren Gedanken zurückgegangen bis zu dieser Zeit, in der du gekommen bist, in der du in Bethlehem geboren wurdest, Und wir haben gesungen, dass wir uns freuen dürfen, weil es so gekommen ist. Weil Gott dich uns geschenkt hat. Weil er sich von dir löste für eine Zeit lang und dich auf diese Erde gab. Und das macht uns froh, dass unser Dunkel erhellt ist durch dein Kommen. Wir haben auch in diesem Lied von dem gesungen, auf was wir warten, dass du wiederkommst. Und wir freuen uns auch darauf, weil wir wissen, dass dann alles erfüllt sein wird, was Gott immer schon vorhatte mit dieser Welt und mit denen, die an dich glauben. Ein wenig von dem lernen und lesen wir in deinem Wort und aus deinem Wort. Und jetzt wollen wir in dieses Wort hineinschauen. Und da erbitten wir von dir, dass du uns zeigst, was du uns heute sagen willst, dass du den Bruder beschenkst, der uns dein Wort sagt, durch deinen Geist, mit guten, mit richtigen, mit wichtigen Worten für unser Leben. Und deshalb übergeben wir jetzt diese Stunde neu dir. Schenk uns die rechte Aufmerksamkeit. Durch deinen Geist wirke an uns allen. Amen.
Amen. Jetzt wollen wir als Jugend euch noch einladen, mit uns ein Lied zu singen. Das ist das Lied 829 im Roten Liederbuch. Und ich will noch einen Vers lesen, den ich dann einfach zum Nachdenken im Raum stehen lassen will. Denn wer ist größer, der zu Tisch Liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch Liegende. Ich aber bin in eure Mitte gekommen wie der Dienende.
Thank you. Liebe Freunde, liebe Geschwister, heute ist der dritte Advent und wir wurden ja in dem gemeinsam gesungenen Lied und in dem Lied, was uns gerade die Jugend gesungen hat, deutlich daran erinnert. Vielen Dank. Ja, in den Liedern haben wir drei Tatsachen besungen. Einmal, dass der Herr Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, dass sein erstes Kommen, und wir haben auch sein zweites Kommen besungen, wenn er an Macht und Herrlichkeit kommt, als König. Und dazwischen liegt auch noch ein Kommen, aber da kommt er nicht auf die Erde, und davon haben wir auch gesungen, dass wir in die Herrlichkeit geholt werden. Aber liebe Geschwister, seht mir es bitte nach, obwohl heute der dritte Advent ist, ich will nicht weiter über Adventsgeschehen sprechen, weder über diese drei Kommen des Herrn. Mich beschäftigen schon länger zwei Themen, die auch selbst in einem losen Zusammenhang stehen. Ich möchte, dass wir uns heute einmal über den Ältestendienst Gedanken machen. Unter Brüdern und Geschwistern gab es in den letzten Monaten schon oft darüber Gespräche. Zu diesem Thema gibt uns das Neue Testament sehr viele Hinweise. Doch bevor wir uns damit befassen, will ich etwas über die Bedeutung von Gottes Wort in Erinnerung rufen. Und dazu lesen wir zwei kurze Bibelstellen im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Man kann auch übersetzen, in der Fußnote, heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Und die zweite Bibelstelle ist 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Bibelstelle geht weiter, aber das soll erstmal genügen. Wir halten fest, der biblische Text ist wörtlich von Gott den Schreibern eingegeben. Das wird in den beiden Bibelstellen, die wir gelesen haben, ganz eindeutig gesagt. Wir nennen das auch Verbalinspiration. Gott ist es sehr wichtig, dass wir seine Gedanken und seine Hinweise zu unserem Leben, was wir hier auf der Erde führen, ganz genau kennen. Und deshalb hat er sein Wort nicht nur sinngemäß aufschreiben lassen, sondern wörtlich. Denn wenn man es nur sinngemäß vor sich hätte, dann könnte man immer daran rumdeuten. Nun, ist es uns bewusst, dass wir einen Schatz in den Händen haben? Gottes Wort, das wörtliche Wort Gottes an uns Menschen. Der Schöpfer spricht zu seinen Geschöpfen. Ja, das ist nichts Neues, was ich sage, aber wir wollen es uns immer wieder vergegenwärtigen. Würde eine Bibel 10.000 Euro kosten, würden wir die Kostbarkeit viel mehr empfinden. Aber bei einem Preis von 20 oder vielleicht plus 10 Euro, da wird einem das gar nicht mehr so wertvoll. So ist ja die Denkweise, die menschliche Denkweise. Wir kennen Geschwister, die zu Zeiten der Sowjetunion keine Bibel hatten. Und wenn eine in der Gemeinde eingeschmuggelt werden konnten, und es gab Geschwister in der DDR damals, die haben diesen Schmuggel betrieben, dann wurde diese Bibel abgeschrieben. Daran sehen wir, wie wertvoll es für die Geschwister, die keine Bibel hatten, war. Aber wir haben ein Handicap. Wir können die Bibel nicht in der hebräischen und griechischen Sprache lesen. In den Sprachen, wie sie von Gott den Schreibern mitgeteilt wurde, wie sie inspiriert wurde. Das Alte Testament und das Neue Testament muss für uns in die deutsche Sprache übersetzt werden. Und nun beginnt die Schwierigkeit. Der Übersetzer steht immer in Versuchung, den Text seinem Verständnis anzupassen. Und jeder, der schon einmal alte Sprachen übersetzt hat, Sprachen, die heute nicht mehr gesprochen werden, weiß um dieses Problem. Es gab früher andere Ausdrucksformen, die heute nicht mehr üblich sind. Es gab auch ganz andere Wortbedeutungen. Der Wortsinn wandelt sich ja auch in den Jahrhunderten. Vor über 150 Jahren wurde die Elberfelder Bibel erstmalig übersetzt. Und dabei stand größte Genauigkeit im Vordergrund. Sie ist deshalb nicht gut lesbar, aber sie ist so genau wie nur möglich. Und das wird allgemein anerkannt. Und wegen ihrer Genauigkeit wird diese Übersetzung in der Brüderbewegung auch bevorzugt. Sie kommt der Interlinear-Übersetzung ziemlich nahe. Einige von uns haben vielleicht so eine Bibel, das ist der griechische Text, und unter jedem griechischen Wort steht das deutsche Wort. Natürlich kann man das nicht hintereinander lesen, das gibt sprachlich nur Schwierigkeiten. Aber diese Übersetzung ist als Studienbibel recht gut geeignet. Ich nehme an, dass etliche von uns so eine Interlinear-Übersetzung haben. Die möglichst genaue Übersetzung ist ja so wichtig, weil es Gottes Gedanken sind, die wir erfahren wollen. Wenn ich eine gut verständliche und gut lesbare Übersetzung benutze, dann ist darin bereits die Auslegung des Übersetzerteams enthalten. Das kann richtig sein, das muss es aber nicht. Außerdem ist Gottes Wort vielschichtig. Und diese Vielschichtigkeit, die geht bei den gut lesbaren Übersetzungen häufig verloren. Ich meine mit gut lesbaren Übersetzungen, Übersetzungen, die dem heutigen Sprachgebrauch angepasst sind. Der Vergleich mit verschiedenen modernen Bibelübersetzungen beweist meine Feststellung. Deswegen sollen wir uns beim Bibelstudium nicht allein auf gut lesbare Übersetzungen stützen. Ich betone das allein. Wir sollten auch immer eine möglichst genaue Übersetzung mit zur Hand haben. Es geht ja nicht darum, ob mir eine spezielle Übersetzung gut gefällt. Jedem gefällt etwas anderes gut. So beliebig können wir nicht mit Gottes Wort umgehen. Es bedarf bei einer Textbetrachtung in der Bibel großer Ernsthaftigkeit. Diese Ernsthaftigkeit drückt sich auch darin aus, dass wir im Neuen Testament immer wieder aufgefordert werden, uns zu Gott zu bekehren. Alle Menschen haben gesündigt und wir haben das heute in der ersten Stunde nochmal deutlich aus dem Römerbrief gelesen. Alle brauchen Vergebung ihrer Schuld und diese Vergebung durch Jesus Christus wird heute am dritten Advent noch angeboten. Und ob sie morgen noch angeboten wird, das wissen wir nicht. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht den Herrn Jesus als seinen Retter und als seinen Heiland kennt und nennt, der sollte sich heute seine Schuld vergeben lassen. Und diese Botschaft, die muss so deutlich wie möglich übersetzt und wiedergegeben werden, auch auf die Gefahr hin, dass sich manche Menschen gekränkt fühlen. Auf der einen Seite steht das Gnadenangebot Gottes an uns sündige Menschen. Auf der anderen Seite steht das Gericht Gottes. Das darf auch nicht vergessen werden. Und wer dieses Angebot nicht annimmt, der entscheidet sich freiwillig für die ewige Gottesferne. Das nennt die Bibel Hölle und Verdammnis. Diese allgemeingültigen Überlegungen wollte ich voranstellen. Ich weiß, dass das keine neuen Gedanken sind, aber eine Erinnerung erscheint mir notwendig. Auch für unser Thema des Ältestendienstes ist die wortgetreue Betrachtung wichtig. Wir haben in der letzten Zeit über dieses Thema schon verschiedene Meinungen ausgetauscht. In der Brüderbewegung hat es Tradition, dass die Versammlungen von einem Brüdergremium geleitet werden, die sich Brüderstunde oder Gemeindeleitung nennt. Ein derartiges Gremium wird ja im Neuen Testament nicht erwähnt. Erwähnt werden Älteste oder Aufseher, die von den Aposteln oder von den Beauftragten der Apostel eingesetzt wurden. Nun besteht die berechtigte Frage, weshalb haben wir keine Ältesten? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir lesen, was die Bibel über die Ältesten und Aufseher sagt. Also ich betone nochmal, Älteste und Aufseher ist in der Bibel der gleiche Begriff, wird auch gleichwertig verwendet. Wir lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Erster Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadlich sein. Einer Frau Mann, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Nicht ein Neuling, auf dass er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels verfalle. Und dann wollte ich noch die Stelle aus dem Titusbrief lesen, aus Titus 1, von Vers 5 ab. Brief an Titus, Kapitel 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadlich ist, einers Frau Mann, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadlich sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend, dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf das er fällig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ja, das sind sehr deutliche Charaktereigenschaften, die uns nur in diesen beiden Bibelstellen genannt werden. Es gibt noch viel mehr Bibelstellen und ich will sie teilweise dann erwähnen, aber nicht unbedingt noch alle lesen, wo etwas über den Aufseherdienst gesagt wird. Aber als erstes fällt uns natürlich sofort auf, dass diese Angelegenheit weniger ein Amt als ein Dienst ist. Und Dienst kann sehr, sehr anstrengend sein. Wir haben ja gelesen, das Trachten nach diesem Dienst ist ein gutes Werk. Also das ist Gott wohlgefällig. Es ist aber an viele Bedingungen gebunden. Und ich will nur einiges wieder in Erinnerung rufen. Wir haben ja die ganzen Dinge gelesen und es kommen noch einige dazu. Er muss untadelig sein, er muss sittsam sein, sicher alle Selbstverständlichkeiten. Er muss nüchtern sein, das heißt nicht, dass er nicht betrunken ist, das ist wohl selbstverständlich, wird auch erwähnt, nicht dem vielen Wein ergeben, aber in seiner Betrachtung, in seiner Beurteilung der Dinge, der Probleme, muss er ein nüchternes Urteilungsvermögen haben. Er muss gastfrei sein. Das setzt auch voraus, dass er verheiratet ist, wurde ja auch mehrmals betont, dass er nur eine Frau haben sollte, für uns in Deutschland auch selbstverständlich, früher war das nicht selbstverständlich, aber es ist nach Gottes Gedanken, dass ein Mann nur eine Frau hat, denn der Adam hat auch nur die Eva gekriegt und nicht noch mehrere Frauen dazu. Die Menschen haben dann später was anderes draus gemacht und Gott hat in seiner Langmut manchmal darüber hinweggesehen, aber hier wird der Grundgedanke Gottes nochmal deutlich gemacht. Und wenn er verheiratet ist und eine Frau hat, dann kann er auch Gastfreundschaft üben. Und er sollte deswegen auch gastfrei sein. Und das wird also auch mehrmals betont. Er muss gelinde sein. Das ist auch eine Eigenschaft, die nicht unbedingt jedem gegeben ist. Probleme zu besprechen in einer gelinden Art und Weise, ohne den anderen, dem man vielleicht etwas Kritisches sagen muss, zu reizen. Nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Und dann der Punkt, wo auch die Erklärung kommt, er muss der eigenen Familie gut vorstehen, denn wenn er das nicht schafft, wie soll er dann in der Versammlung einer großen Gemeinschaft von Gläubigen vorstehen und Vorbild sein. Wobei wir immer daran denken müssen, das Wort Gottes geht nicht davon aus, dass in einer Gemeinde nur ein Ältester, ein Aufseher ist, sondern wir können aus dem Wort Gottes entnehmen, dass zwei oder drei da sein sollten. Ja, im 1. Thessalonicher 5, Vers 12 lesen wir, er übt Aufsicht in der Gemeinde. Er übt Aufsicht. Lassen wir uns gern beaufsichtigen, aber das soll er machen. Er soll Aufsicht üben. Er braucht also auch Autorität, dass man seinen Aufseherdienst akzeptiert. Und im Titus 1, Vers 10 und 11, die zwei Verse haben wir nicht mitgelesen, aber da steht auch was Drastisches da. Er stopft Betrügern und zügellosen Schwätzern den Mund. Also sowas kann auch vorkommen. Vielleicht war das in Kreta besonders häufig, denn Kretern wird ja in manchen Dingen nichts Gutes nachgesagt, was wir in der Bibel lesen, heute mag das ja anders sein. Aber dort wird das extra noch erwähnt, dass er in der Lage sein muss, Betrügern und zügellosen Schwätzern den Mund zu stopfen. Aber jetzt was ganz Wichtiges, er muss lehrfähig sein. Der Aufseher, der Älteste muss lehrfähig sein. Er muss also gut über Gottes Wort Bescheid wissen und muss das auch wiedergeben können. Den Geschwistern der Gemeinde muss er es deutlich machen können. Und wenn man das Wort Gottes gut kennt, dann kann man auch mit der gesunden Lehre, also mit der nicht verfälschten Lehre, ermahnen. Und dadurch ist man dann in der Lage, auch Widerspenstige zu überführen, zu beweisen, dass das und jenes Verhalten oder die und jene Ansicht, geistliche Ansicht, verkehrt ist. Das haben wir ja in Titus 1, Vers 9 auch gelesen. Im 1. Petrus 5, Vers 2 und 3, das ist vielleicht gut, dass wir das nochmal lesen, da wird deutlich gesagt, dass er eine Aufsicht führen muss und die Herde führen muss. Ich will mal diese zwei Verse noch lesen. 1. Petrus 5, Vers 2. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig und nicht um schändlichen Gewinns, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und in Apostelgeschichte 20, da steht auch noch etwas ganz Wichtiges, wird auch von der Herde gesprochen, aber es steht noch etwas anderes dabei. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Also, wir wissen ja, dass die Bibel oft den Begriff der Herde verwendet und des Hirten. Wir finden das ja ganz deutlich im Johannesevangelium Kapitel 10, wo der Jesus als der gute Hirte bezeichnet wird und seine Schafe, die Herde, hört auf seine Stimme. Dieser Begriff ist übernommen worden auch auf die Gläubigen, eine Herde von Schafen, von kleinen Tieren. Das soll nicht herabmindernd gemeint, ist nicht herabmindernd im Worte Gottes gemeint, aber ein schönes Bild. Und diese Herde muss gehütet werden. Jetzt ist der Herr Jesus nicht mehr persönlich auf der Erde und da sollen es eben Aufseher, da sollen es Älteste tun. Sie sollen also Aufsicht führen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Da kann man nicht sagen, sich wegducken, wenn irgendwelche Probleme innerhalb der Gemeinde entstehen. Das muss beobachtet werden und es muss dann geordnet werden. Unter dem Hüten kann man sich ja viele Tätigkeiten vorstellen. Die Gläubigen müssen ausreichend mit geistlicher Speise versorgt werden. Das heißt, dass über das Jahr hinweg doch die Predigten, die Vorträge, die wir halten, verschiedenartig sind und die geistlichen Bedürfnisse der Geschwister berücksichtigen. Sie müssen versorgt werden. Mit allen Glaubenswahrheiten sollen sie vertraut gemacht werden. Da könnte man ja sagen, das hat ja jeder eine Bibel, kann er ja selber lesen. Aber es nicht umsonst ja schon unter den ersten Christen so gewesen, dass also Predigten, dass Vorträge gehalten wurden, dass ausgelegt wurde die Schrift. Andererseits müssen aber die Ältesten auch geistliche Nöte bei den Einzelnen erkennen. Und nicht nur geistliche Probleme, sondern auch gesundheitliche und wirtschaftliche Schwierigkeiten müssen erkannt werden. Das heißt nun nicht, dass sie selbst für Abhilfe sorgen müssen. Die Abhilfe muss organisiert werden, aber erstmal muss man erkennen, wo Schwierigkeiten sind. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie sie beseitigt werden. Sie müssen also die diakonische Hilfe nicht selbst leisten, müssen es aber organisieren. Und das geht nur, wenn man Aufsicht führt. Der Hirte kennt seine Schafe und der weiß, welches Schaf lahmt. Und dann wird er sich um das Schaf besonders kümmern. Deswegen ist das Bild des Hirten und der Herde nicht umsonst so oft im Neuen Testament angewandt. Ja, wir haben auch gelesen, dass der Aufseher vom Heiligen Geist über die Versammlung gesetzt wird. Also da lesen wir nichts von einer Wahl und dass dann nach demokratischem Mehrheitsprinzip jemand eingesetzt wird, das steht dort nicht. Wir lesen an anderer Stelle, dass diejenigen erkannt werden in der Gemeinde. Und das denke ich, das meint das Wort Gottes so, der Heilige Geist lässt es erkennen, wer Aufseher als Aufseher geeignet ist. Im 1. Petrus 5, Vers 3 haben wir auch gelesen, oder da steht geschrieben, es sind Vorbilder den Geschwistern in der Gemeinde. Das ist schon eine sehr herausfordernde Eigenschaft, dass man Vorbild sein soll den Geschwistern. Er soll den Abirrenden nachgehen und sie zur Wahrheit zurückführen. Es sind also geistlich Abirrende gemeint. Steht in Jakobus 5, Vers 19. Ja, es geht weiter. Er soll Unordentliche oder sie, die Aufseher, sollen Unordentliche zurechtweisen. Unordentlich. Wer unordentlich wandelt, wer zu bequem ist, arbeiten zu gehen. Wir haben so etwas, wir haben eine Bibelstelle darüber, dass solche nicht unbedingt unterstützt werden müssen. Also unordentlicher Wandel ist, hat nichts damit zu tun, dass jemand arbeitslos ist. Das ist ein ganz anderes Problem. Aber es gab damals offensichtlich auch schon bequeme, um nicht zu sagen faule Leute, faule Geschwister. Und da müssen, denen muss gesagt werden, dass das Unrecht ist in den Augen Gottes. Und die Unordentlichkeit kann sich auch auf andere Dinge erstrecken. Aber jetzt auch das Gegenstück. Kleinmütige sollen getröstet werden. Die Schwachen sollen gestärkt werden. Da muss man aber erstmal kennen, wer ist schwach. Wer bedarf des Zuspruchs, wer bedarf des Trostes. Lesen wir ganz deutlich im 1. Thessalonierbrief, Kapitel 5, Vers 14. Ja, und ein Aufseher oder ein Ältester bringt auch einen, der von einem Fehltritt übereilt wurde, wieder zurecht. Von einem Fehltritt übereilt heißt nicht einer, der in Sünde verharrt, sondern er ist übereilt worden und hat den Fehltritt erkannt und hat Buße getan. Den bringt er zurecht, da wird es nicht an die große Glocke unbedingt gehangen, wenn die Buße echt ist. Er übt sich in Sanftmut. Wir lesen das in Galater 6, Vers 1. Also ich sagte schon, es sind in der Bibel verstreut im Neuen Testament so verschiedene Aspekte, die von Aufsehern und von Ältesten wahrgenommen werden sollen. In Apostelgeschichte 20, Vers 31 lesen wir, der Aufseher ermahnt schwierige Gläubige mit Tränen. Mit Tränen jemanden ermahnen, das heißt doch, dass man ganz starkes Mitgefühl hat und mit demjenigen, den man ermahnen muss, sicher wegen einem verkehrten Verhalten, dass er dann das Mitgefühl spürt und sich dadurch selbst erkennt, was er verkehrt gemacht hat. Sicher gibt es noch viel mehr Eigenschaften, die Gott von verantwortlichen Brüdern, Ältesten und Aufsehern erwartet. Ich sagte schon, Aufseher und Älteste, das ist der gleiche Dienst, das gleiche Amt und wird im Neuen Testament für die gleichen Aufgaben genannt. Und Aufgaben, die von jedem Bruder erwartet werden, muss der Älteste natürlich selbstverständlich erst recht erfüllen. Welcher Bruder wird von sich nun sagen, dass er diesen Anforderungen genügt? Solche Brüder sollen innerhalb der Gemeinde erkannt werden, ich sagte es schon. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 28 haben wir gelesen, dass der Älteste vom Heiligen Geist über die Versammlung gesetzt wird. Und vielleicht verstehen wir jetzt, Ich hatte ja die Frage am Anfang gestellt, weshalb haben wir in der Brüdergemeinde keine Ältesten? Vielleicht verstehen wir jetzt, warum unsere Glaubensväter sich scheuten, Älteste einzusetzen. Unsere Glaubensväter der ersten Generation waren viel mehr als wir bemüht, nach Gottes Willen zu handeln und zu leben. Also daran hat es bestimmt nicht gescheitert. Das haben sie sicher sehr intensiv die Notwendigkeit gesehen, Älteste zu haben. Aber sie haben vielleicht keinen Bruder, keine Brüder gefunden, die sich diesem Dienst verordnen lassen wollten. Und wenn damals keine Ältesten gefunden wurden, dann wird es uns heute auch nicht leichter fallen, solche zu finden. Nun könnte man ja dagegen halten, dass es in anderen Gemeinden diesen Dienst gibt. Aber wir möchten nicht über andere Gemeinden urteilen. Sie tragen mit ihren Handlungen Verantwortung vor dem Herrn. Ich denke aber, dass uns die Bibel deutlich die Kriterien für einen Aufseherdienst nennt. Und diese Eigenschaften kann nur ein wiedergeborener Christ besitzen, der völlig hingebungsvoll in der Nachfolge zu unserem Herrn Jesus Christus ohne Kompromisse lebt. Und das nicht nur alleine, sondern mit seiner ganzen Familie. Ich bin überzeugt, dass es auch zu den Zeiten der Apostel nur wenige Brüder gab, die als Älteste angestellt werden konnten. Im 1. Timotheus 5, Vers 17 lesen wir, dass die Ältesten, die in der Gemeinde wohl vorstehen, doppelter Ehre würdig geachtet werden sollten. Das heißt, dass man sie achtet und ihnen gehorcht. Und ich glaube, die Versammlung in Korinth hatte auch keine Älteste. Wir lesen jedenfalls nichts davon, kann mich nicht besinnen, dass, als wir den Korintherbrief, die ersten beiden Briefe betrachtet haben, dass da Älteste waren. Neben den Eigenschaften der Ältesten kommt heute noch ein weiteres Problem dazu. Wie ist heute die Einstellung der Geschwister in der Gemeinde? Wer ist heute schon bereit, sich von zwei oder drei Ältesten, ja, jetzt sage ich es mal ganz drastisch, die Leviten lesen zu lassen? Aber wir haben ja gehört, der Älteste soll nicht Leviten lesen, er soll sanftmütig sein, er soll sogar mit Tränen ermahnen. Aber trotzdem muss eine Bereitschaft vorhanden sein, um sich das sagen zu lassen, was gesagt werden muss. Und deshalb denke ich, wurde die Brüderstunde eingeführt und die Verantwortung der Versammlung auf viele Schultern verteilt, nicht nur auf zwei oder auf drei Brüder. Und wenn wir vor Augen haben, was Gott von den Brüdern der Brüderstunde erwartet, dann erkennen wir die unbedingte Notwendigkeit, für die Brüder zu beten. Wenn für alle Entscheidungen der Gemeindeleitung das Wort Gottes Richtschnur sein soll, dann müssen auch manchmal unpopuläre Festlegungen getroffen werden. Dann ist es in bestimmten Fällen nötig, auch ermahnende Gespräche zu führen. Andere Geschwister müssen auf dem Glaubensweg ermuntert werden. Es ist nötig, verkehrte geistliche Einflüsse und Ansichten abzuwehren. Das musste bereits vor 2000 Jahren gemacht werden. Heute ist es erst recht notwendig. Das ist der wichtige Wächterdienst an den Toren. Wenn man das sich so vorstellt, hatten wir das Bild auch mal in der Wortvertrachtung am Mittwoch, dass die Gemeinde von einer Mauer umgeben ist und an den Toren geht es ja rein und raus und da muss Wächterdienst geübt werden, damit nicht das Verkehrte rein kann. Lasst mich das Gesagte kurz zusammenfassen. Es lag mir am Herzen, an der Wertschätzung der Heiligen Schrift zu erinnern. In den vielen freien Übersetzungen der Bibel, die heute auf dem Markt sind, erkennt man, wie leichtfertig oft, nicht immer, aber oft mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Wir wollen uns bemühen, beim Bibelstudium möglichst genaue Übersetzungen zu benutzen, um die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist auch nicht hilfreich, wenn hier in der Gemeinde aus freien Übersetzungen vorgelesen wird, sodass man den Text in der Elberfelder Bibel gar nicht wiederfindet. Die meisten Geschwister benutzen ja die Elberfelder Übersetzung, wenn sie den Text, der vorgelesen wird, verfolgen. Wir haben anhand mehrerer Bibelstellen festgestellt, dass Gott die Leitung der Gemeinde mit der Arbeit eines Hirten vergleicht. Ein Hirte, der seine Kleintierherde weidet und leitet. Also Leitung ist in der Gemeinde notwendig, das gilt schon erstmal festzustellen. Und das Neue Testament gibt uns einen Überblick über die geforderten Eigenschaften von Leitern, das sind die Ältesten oder Aufseher. Und wir haben erkannt, dass es weniger ein Amt ist, als vielmehr ein sehr schwerer Dienst. Es ist ein Dienst, bei dem man nicht unbedingt Dank und Anerkennung erntet. Die Brüder der Brüderstunde oder Gemeindeleitung benötigen deshalb unsere ständige Fürbitte am Thron Gottes. Gemäß Hebräer 4, Vers 16, und lasst mich das noch zum Schluss zitieren, Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Wir wollen uns das Lied 186 singen, die tolle Hölle, Dank sei dir.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und du uns sagst, wie deine Gemeinde, die in dieser Welt ist, leben soll und geleitet werden soll. Und wir dürfen wissen, dass du selbst durch das Wirken deines Heiligen Geistes hineinwirkst in die Gedanken unserer Brüder, die die Gemeinde leiten. Wir wollen für sie bitten, dass du ihnen Weisheit gibst, dass du ihnen Demut schenkst, ihren Dienst in Treue vor dir zu tun. Und wir möchten auch bitten, dass wir es ihnen nicht schwer machen, so dass sie seufzen unter diesem Dienst. Auch das wollen wir dich bitten. Wir danken dir für die Klarheit deines Wortes. Wir danken dir, dass wir es heute wieder mal hören durften und uns daran erinnern durften, an so manche gute, klare Wahrheit. Wir danken dir immer wieder für das Miteinander als Geschwister, als Gemeinde. Und wir bitten dich, dass du uns bewahrst untereinander und dass du uns deinen Frieden schenkst in der Gemeinde und dass die Liebe sichtbar wird untereinander, weil das ja das Kennzeichen der Deinen sein soll. Nun schenk uns das. Was wollen wir dich bitten, unser Herr? Amen.
Amen. Wir haben die Gewohnheit, dass ältere Geschwister, die Geburtstag hatten, hier genannt werden. Nun hatte unser Bruder Hans Görner gestern seinen 94. Geburtstag. Lieber Hans, wir möchten dir von dieser Stelle aus noch einmal ganz herzlich dazu gratulieren, dir Gottes Geleit und Segen wünschen für dein neues Lebensjahr. Du hast ein bewegtes Leben hinter dir. Du hast mir schon oft davon erzählt, kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren. Und ich möchte dir ein Wort sagen. Du bist ja 94 alt geworden aus dem Psalm 94, wo es heißt: Wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Und Vers 22, doch der Herr wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. Dieses Wort möchten wir dir mitgeben in Erinnerung an das bewahrende Handeln Gottes in deinem Leben. Und du hast dir ein Lied gewünscht, wo du das noch einmal so bezeugst, das Lied 480, wo es heißt: Gott über dich tragen, drum sei nicht verzagt, treu ist der Hüter, der über dich wacht. Das Lied 480.
Liebe Geschwister, ja, Gott wurde getragen. Und hier steht einer, der wurde von Gott getragen. 94 Jahre. Und er will dankbar sein. Dankbar zunächst unserem Vater und unserem Heiland Jesu Christus, dass er diese 94 Jahre doch so gut überstehen konnte. Und es war eine harte Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg geboren und heute noch mitten unter euch. Ja, am 12. März kommenden Jahr, also in einem Vierteljahr, sind 70 Jahre, dass ich das erste Mal Kontakt mit der Brüdergemeinde fand. Damals noch einige alt, in Eibenberg, bei der Schwester Hermann im Haus. Und ich bin heute noch und darf heute noch bei euch sein. Darum Dank meinem Vater im Himmel, Dank Herrn Jesus, aber Dank auch euch, dass er diesen Tag nicht vergessen hat. Ja, Dank, dass wir dieses schöne Lied gesungen haben. Und ich hoffe und wünsche euch allen Gottes Segen und noch viel Freude mit eurem Herrn. Ich danke euch. Ja.
Das war heute Vormittag ein richtiger Gottesdienst, weil wir auch viel über Dienst gehört und uns vielleicht auch wieder neu mitnehmen dürfen. Wir haben an einen speziellen Dienst gedacht und die Dinge, die darin erwähnt sind, heißen für uns aber nicht, wenn wir keine Ältesten sind, dass die für uns nicht zum Maßstab sind, sondern das sollten Dinge sein, die wir alle, die wir hier zusammen sind, auch anstreben und denen, die uns Maßstab sein sollen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es gibt eine Person, die ist mir ein großes Vorbild in Sachen Dienst. Das war unser Bruder Eckhard Grashoff, der da ganz aktiv war, auch im Dienst weiterzusagen, von seinem Glauben, Dinge zu verteilen, Menschen einzuladen. Der Eckhard ist am Ziel, er ist beim Herrn, er hat diesen Dienst hier geschafft und darf jetzt ganz andere Dienste tun. Die Beisetzung von Eckhard Grashoff wird am kommenden Donnerstag, den 19.12. um 9.30 Uhr sein im Krematorium auf der Reichenhainer Straße. Jetzt am Donnerstag, 9.30 Uhr. Ich hatte gesagt, dass der Eckhard immer viel verteilt hat und weitergegeben hat. Jetzt sind wir vielleicht einmal mehr gefordert, einzuladen. Möglichkeit besteht, jetzt zu Heiligabend hier zum Weihnachtsgottesdienst einzuladen. Die Einladungen liegen draußen. Bitte ladet eure Nachbarn oder Bekannten oder wen ihr persönlich kennt, ein, hier dabei zu sein und diese Botschaft einfach zu hören. Ansonsten, wenn so Gott will, treffen wir uns wieder am Mittwoch zum gemeinsamen Gebet, 19 Uhr und danach 19.30 Uhr die Bibelstunde. Jetzt im Anschluss soll ich noch ansagen, dass der Chor übt für das Lied, was wir zum Weihnachtsgottesdienst singen wollen. Und wer letzten Sonntag nicht mitgeübt hat und trotzdem mitsingen möchte, der darf das gerne tun. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass Leute, die das Lied schon besser können, neben euch sitzen und ihr das noch schneller lernen könnt. Ansonsten allen Gästen bitte ich, dass ihr von uns grüßt, wo ihr hinkommt, wo andere Christen einfach auch zusammen sind, und wünsche euch und uns allen gemeinsam noch einen guten dritten Advent, bis wir uns wiedersehen, Gott befohlen.